Wie gesagt, ihr dürft die Masken jetzt gerne abnehmen, wenn ihr wollt. Und ich lese den Predigttext. Der Bibeltext, der Grundlage ist für die Predigt, der kommt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 10 und 11. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Leben im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben.
Schön, dass ihr alle da seid. Meine erste Frage ist, ob ihr mich alle hören und sehen könnt. Gut, das ist so ein bisschen ein Experiment hier mit mir und dem Krawattenmikrofon und der Tafel hier. Und ich hoffe einfach, dass ihr ja, das alle gut seht und hört. Ja, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, danke, dass wir hier heute Morgen so zusammen sein können, so gesund zusammen sein können, einen Gottesdienst feiern können. Danke, dass du dich um uns sorgst, uns bewahrst. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, jetzt in der kommenden halben Stunde, und dass du uns bewegst und begegnest. Amen. Ja, wir starten in den Herbst und wir starten auch gleich direkt so richtig durch. Wir dachten nach der Sommerpause, was machen wir denn mal so, um gemütlich anzufangen? Wir fangen direkt an mit einer Predigtserie zu unserer Vision, zu dem Herz des Projekts Kirche. Der Frage, was ist uns am allerwichtigsten, was treibt uns an? Und diese Serie findet dann auch in ein paar Wochen ihren krönenden Abschluss im siebten Geburtstag des Projekts Kirche. Im September gibt es das Projekt Kirche für 7 Jahre. Und das Herz des Projekts Kirche, das, was uns antreibt, beschreibt Jesus hier in dem Predigttext, den wir gerade gehört haben, in den Versen, die Alex vorgelesen hat, als Leben im Überfluss. Leben im Überfluss, darum geht's. Und so dieser Wunsch nach einem Leben im Überfluss ist was, damit sind wir nicht alleine. Ja, das wünschen sich ganz viele Menschen, und wofür wir als Kirche jetzt eben stehen, ist, dass Jesus tatsächlich derjenige ist, wie er sich hier im Text auch beschreibt, dass er derjenige ist, der uns dieses Leben im Überfluss schenken kann, ja, wie so ein guter Hirte, der seine Schafe auf eine frische Wiese fühlt, saftiges Gras, frisches Wasser, dass sie Leben im Überfluss haben können. Und wir für uns als Projekt Kirche haben das dann mal so formuliert, da haben wir das mal versucht auf einen Satz zu bringen und haben gesagt, wir sind dazu da, dass Menschen aufblühen durch das Evangelium. So haben wir versucht, das auf den Punkt zu bringen mit diesem Leben im Überfluss. Das ist so unser Herz, das ist unsere Vision in einem Satz. Und wie das mit Visionssätzen, selbst mit wunderschön klingenden wie diesem, so ist, ist das erstmal eine ziemlich abstrakte Sache. Ja, also wie ist nochmal Leben im Überfluss und Aufblühen, und was genau meint ihr jetzt mit diesem Evangelium und was hat das so jetzt mit meiner letzten Woche, mit meinen letzten Monaten irgendwie zu tun? So, ja, und ich komme jetzt hierher so mit all den Dingen, die ich erlebt habe, die ich mitbringe, und jetzt soll ich hier irgendwie aufblühen? Ja, wie stellt ihr euch das genau vor? Klingt ja schön, aber was heißt das eigentlich? Und ich glaube, dass ist immer wieder so, geht mir immer wieder so, dass es so einen gefühlten Graben gibt irgendwie zwischen diesem Leben im Überfluss, dieser großartigen Vision, von der Jesus hier spricht, und so meinem Leben im Alltag. Ja, so zwischen Vision und Realität, zwischen Glaube und Alltag gibt es immer wieder so eine gefühlte Kluft. Oder wie ein Teenie, das mal einem Pastor gegenüber, wie ich finde, sehr schön auf den Punkt gebracht hat, was hilft mir eigentlich Gott, wenn die ganzen coolen Jungs mich überhaupt nicht wahrnehmen? Ja, also, oder das sagen Teenies dann wahrscheinlich nie zu Pastoren, aber andersrum könnte man das dann auch so formulieren. Also, wenn die coolen Jungs mich wahrnehmen, so, wozu brauche ich dann eigentlich noch Gott? Habe ich doch mein Leben im Überfluss. Und die coolen Jungs, die coolen Kids sind jetzt vielleicht nicht so der ganz entscheidende Faktor in unserer Lebenswelt, aber ich finde trotzdem, vom Prinzip her bringt das genau das Problem auf den Punkt. Ja? Wie hilft mir denn Gott, wie hilft mir denn die Kirche, die Erfahrung dieses Gottesdienstes hier dabei aufzublühen, wenn ich irgendwie so müde und stumpf und ausgelaugt irgendwie aus meinem Alltag bin? Oder wie hilft mir Gott denn dabei, wenn ich eigentlich so alles erreicht habe, alles bekommen habe, was ich will, aber trotzdem noch irgendwie unruhig bin, trotzdem noch nicht so ganz zufrieden bin? Oder eben auch, wenn mich die Person, die Gruppe, die Menschen, von denen mir das am meisten bedeuten würde, eben nicht wahrnehmen oder wertschätzen. Ich denke, vielleicht, hoffentlich haben da manche von uns in dem einen oder anderen Punkt auch schon eine Idee oder einen Ansatz, wie wir damit umgehen können, wie wir da weiterkommen können, in anderen Bereichen vielleicht aber auch noch gar nicht. Oder ja, zumindest in manchen Punkten fühlt sich das eher noch wie so eine große Baustelle an. Und was mir jetzt auf dem Herzen liegt, ist, dass dieser Satz, dass wir aufblühen durch das Evangelium, dass das nicht nur graue Theorie bleibt, sondern dass wir tatsächlich passiert. Dass wir dieses Leben im Überfluss, dass das nicht was ist, worüber wir nur reden, sondern was wir erleben. Und heute in der ersten Predigt dieser Serie geht es jetzt erstmal darum, uns so einen Überblick zu verschaffen über vier grundlegende Beziehungen. Ich werde die auch gleich hier anzeichnen, um dann in den kommenden Wochen in den einzelnen Lebensbereichen nochmal mehr in die Tiefe zu kommen. Und ich habe mal das unter folgende drei Überschriften gestellt, die heute auch eine Farbkodierung haben. Ja, das Leben, wie es gedacht war, erstens, das ist grün. Zweitens, das Leben, wie wir es häufig erleben, das ist rot. Und dann drittens, das Leben im Überfluss, das wird blau sein. Und auch wenn das Leben, wie wir es erleben, erst der zweite Punkt ist, das Leben, wie es gedacht war, das, was ich jetzt zu Beginn gleich beschreiben werde, durchaus, finde ich, auch noch ein Teil des Lebens, wie wir es kennen und wie wir es erleben. Ja, also wir haben auch immer wieder alle schöne Momente, schöne ergreifende Erlebnisse in unserem Leben. Und es ist unverkennbar, dass so viel Gutes, so viel Wunderbares in dieser Welt und auch in uns liegt. Das Problem ist, das sind häufig eben einfach so flüchtige Momente. Ja, es sind Momente, die da sind und die wir versuchen zu greifen, aber dann sind sie irgendwie auch schon wieder weg oder sie verlaufen irgendwie im Sande, ohne dass wir irgendwie genau erklären könnten, was denn da jetzt passiert ist und warum wir das nicht so wirklich fassen können. Ja, es bleibt oft nur so eine Ahnung, so eine Sehnsucht, so ein Gespür für dieses Leben, wie es eigentlich gedacht war. In der Bibel wird das so beschrieben, wird das Leben, wie es gedacht war, beschrieben als ein Paradies, ja, als ein wunderschöner Garten, der Garten Eden. Und Gott schafft jetzt die Welt, er schafft auch den Menschen und setzt ihn dann so in dieses Paradies hinein. Und wir haben mal versucht, das darzustellen, das jetzt so ein bisschen vereinfacht, aber es lässt sich, glaube ich, so darstellen, dass Gott die Menschen in so vier Beziehungen reinstellt, die das Leben ausmachen und die es für uns wertvoll und auch gut machen. Und die erste Beziehung ist die Beziehung des Menschen zu Gott. Das hier oben soll ein Thron sein, auf dem Gott sitzt. So, und könnt ihr das lesen? Ja, da steht Ebenbild. Vielleicht muss ich versuchen, ein bisschen größer zu schreiben. Ich habe leider nichts da, um es wegzuwischen und es nochmal neu zu schreiben. Deswegen müsst ihr euch das jetzt einfach größer vorstellen. Gott schafft den Menschen in seinem Ebenbild. Das bedeutet, diese Beziehung zwischen Mensch und Gott ist geprägt von einem ganz tiefen Vertrauen, von einer ganz tiefen Nähe und Liebe. Gott und Mensch sind sich ähnlich. Ja, Ebenbild, da ist eine Vertrautheit da. Gott und Mensch sind so. Und Gott nimmt den Menschen auch von Anfang an ins Vertrauen, in all seine Gedanken und Pläne, in sein Herz so mit rein. Das ist was, was wir auch heute manchmal noch erahnen, glaube ich, in so Gebetsmomenten zum Beispiel. Als nächstes ist da die Beziehung zu uns selbst. Das ist ein Spiegel, die Beziehung zu uns selbst. Und die ist geprägt von, ich versuche es größer, von einer Würde, die Gott uns zuspricht. Ja, es ist so gedacht, dass wir als Menschen eine unverletzliche Würde haben, dass wir als Menschen eine unverletzliche Würde darin haben, wer wir sind und wie Gott uns gemacht hat. In der Schöpfungsgeschichte begegnen uns die Menschen am Anfang so, dass sie nackt sind und sich nicht dafür geschämt haben. Also Menschen, die so völlig unbeschwert und frei so sind, wie sie sind und das ausleben können. Und ich glaube, auch heute spüren wir am ehesten vielleicht so ein bisschen was von dieser Würde, wenn sie angegriffen wird. Also zum Beispiel, wir haben einen Fehler gemacht, wir werden dafür kritisiert und merken, okay, das geht jetzt über die sachliche Kritik hinaus. Und das ist was, das sollte ich, das muss ich mir eigentlich nicht zu Herzen nehmen, weil ich hier eben auch persönlich angegriffen werde in meiner Würde. Weiter gibt es dann natürlich auch eine Beziehung zu anderen Menschen. Und wir können andere Menschen als ein echtes Gegenüber erleben. Also die Beziehung ist so gedacht, dass sie vor Freude und vor Begeisterung füreinander sozusagen übersprudelt, so wie Adam und Eva, als sie sich das erste Mal getroffen haben, haben sie sich einfach riesig aneinander gefreut. Und die Idee ist, dass wir uns so auch ein tatsächliches Gegenüber sein können, einander begegnen können, uns unglaublich nahe kommen können und trotzdem wir selbst bleiben können. Also gleichzeitig zwei und eins sein. So beschreibt das die Bibel dann. Ja, so diese Intimität, dieses Gegenübersein erleben wir, glaube ich, auch jetzt, erahnen wir immer mal wieder so in einer guten Freundschaft, in einer Partnerschaft oder in der Familie vielleicht. Und dann gibt es da noch eine Beziehung zur Umwelt oder zur Welt zu guter Letzt. Und diese Beziehung ist so gedacht, soll davon geprägt sein, dass wir die Welt genießen können, so wie die ersten Menschen das Paradies genießen konnten, dass wir aber auch für sie sorgen, dass wir ihre Schönheit immer wieder zum Vorschein bringen und da Lebensraum gestalten und formen. Und wie wir darin aufgehen, so für die Welt zu sorgen, erleben vielleicht manche von uns heute auch noch, erahnen sie vielleicht so, nicht alle, aber einige von uns, glaube ich, im Garten, beim Gärtnern. Und das ist erstmal so ganz grob skizziert, das Leben, wie es gedacht war. Ja, der Mensch ist hier von Anfang an so ein Wesen, er ist einfach ganz Mensch und er sprudelt so über von Leben und Liebe zu sich selbst, zu Gott, zu anderen und auch zur Welt. Das ist ein wunderbares Bild. Und in diesem Beziehungsnetzwerk, in diesem paradiesischen Zustand, in diesem Leben, wie es sein wollte, kommt jetzt der Beziehung zu Gott so eine Schlüsselrolle zu. Also unsere Würde fließt daraus, dass wir ein Ebenbild Gottes sind. Auch, dass wir einander als Gegenüber begegnen können, erwächst daraus. Und wir werden auch dadurch befähigt, für die Welt zu sorgen und sie zu gestalten. Und genau in dieser Schlüsselbeziehung sozusagen, in der Beziehung zu Gott, kommt es dann in der Folge zu einem Bruch. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, dem roten Stift. Und dem Leben, wie wir es erleben. Und dieser Bruch zwischen Mensch und Gott wird traditionell auch als Sündenfall bezeichnet. Das ist die Geschichte von Adam und Eva. Einige kennen das, die Frucht, die Schlange und so im Garten, kann man nachlesen in 1. Mose 3. Und die grundlegende Idee dabei ist, oder im Kern geht es darum, dass der Mensch gerne selbst Gott sein will. Ja, dass er sich dass so dieses Vertrauen, dass Gott das schon alles richtig machen wird, dass das verloren geht. So, der Mensch will die Dinge lieber selber in die Hand nehmen und es steht eine Rivalität zwischen Mensch und Gott. Und ich glaube, vielleicht erleben wir das heute nicht unbedingt so stark als eine Rivalität, sondern inzwischen hat sich das schon so verfestigt, dieser Bruch, zum Teil, dass das einfach eine gefühlte Abwesenheit von Gott ist. Ja? Also wir gehen wie selbstverständlich eigentlich davon aus, dass Gott nicht entweder gar nicht existiert oder so unser ganzes Leben, die verschiedenen Beziehungen, dass er sich darum nicht so wirklich kümmert. Also bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und dieser Bruch, diese gefühlte Abwesenheit Gottes, die wirkt sich jetzt eben auch auf all unsere anderen Beziehungen aus. Also zum Beispiel in der Beziehung zu uns selbst drehen wir uns nur noch um uns selber und müssen uns unseren Wert selbst geben. Wir sind wie ineinander eingedreht so. Und anstelle von dieser Gewissheit, ich bin geliebt, tritt immer wieder so die unsichere Frage, bin ich denn geliebt? Ja, von wem? Wofür? Da haben wir nur noch uns selbst für als Quelle. Und dadurch sind wir eben auch schnell dabei, mal an uns selbst zu zweifeln oder auch Kritik, die eben eigentlich sachlich gemeint war, persönlich zu nehmen. Oder aber, wir begreifen das natürlich als Chance, dass wir uns selbst unseren Wert zusprechen können und optimieren uns erfolgreich selbst und verlieren uns aber dabei so ein bisschen darin, an dem perfekten Image von uns selbst zu basteln und uns das zuzuschreiben. In unserer Beziehung zu anderen fällt es uns auch schwerer, uns einfach unsere Liebe so frei zu verschenken, wie wir das bisher gemacht haben, sondern wir fangen an, auf andere runterzuschauen oder ihnen vielleicht auch einen Einfluss in unserem Leben zu geben, der nicht mehr gesund ist, der nicht gut für uns ist. Und wir fangen an, uns so ein bisschen zu vergleichen mit anderen, einander abzustufen. Genau. Wir nehmen einander auch als Konkurrenten wahr, wir benutzen, manipulieren einander so ein bisschen. Wir brauchen andere vielleicht mehr, als das eigentlich gut wäre, weil sonst ist irgendwie alles Mist, wenn die Person, eine bestimmte Person nicht glücklich mit uns ist. Und in unserer Beziehung zur Welt geht es auch nicht mehr nur darum, jetzt für sie zu sorgen oder sie zu genießen, sondern es geht nur noch darum, für uns selbst zu sorgen. Ja, es kommt so eine Gier da rein, wir beuten die Welt aus. Wir können in unserer Beziehung zur Welt, wir können eine Blume nicht einfach nur noch anschauen und sie genießen. Wir müssen sie pflücken, obwohl wir wissen, dass sie das umbringt. Wir können Schönheit oft nicht mehr einfach nur genießen, sondern wir müssen sie fotografieren oder sie uns sonst irgendwie zu eigen machen und für uns selber ausnutzen. Und das heißt, an die Stelle so von dieser ursprünglichen Vision von einem Menschen, der vor Liebe und Leben nur so übersprüht, ist jetzt eben dieses Bild getreten. Dadurch, dass der Mensch zu mehr werden wollte, ist er zu weniger geworden. Ich glaube, auch das entspricht immer wieder unserer Lebenserfahrung. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir alle so zu nur noch selbstverliebte, arrogante Menschen und Umwelthasser sind, die irgendwie ihr Glück darin finden, dass sie jetzt die Welt, sich selbst und andere möglichst zerstören, so, sondern unsere Würde, Freundlichkeit, unser ehrliches Anliegen füreinander, das auch für die Umwelt wird immer wieder sichtbar, ist immer wieder erlebbar. Und die meisten Menschen, die ich kenne, arbeiten sogar sehr aktiv an diesen Problemen, die ich da jetzt versucht habe zu beschreiben, und arbeiten mit sehr viel Leidenschaft gegen diesen Zerbruch. Aber ohne die Heilung dieser Schlüsselbeziehung gestaltet sich das einfach super schwierig. Also zum Beispiel, ich nenne das jetzt mal einen eher traditionellen Weg, gibt es den Versuch, die Gemeinschaft, das Miteinander zu betonen. Und zum Beispiel zu sagen, es ist wichtig, sich in eine Familie einzufügen, dort den Platz zu füllen, für die Familie da zu sein und zu leben. Das ist ein gut gemeinter Ansatz, wie das Leben gelingen kann, führt dann aber häufig dazu, dass eben die Würde der Einzelnen, das, was einzelne Menschen wollen, völlig dabei untergeht, mit Füßen getreten wird. Und wir eben nicht ganzheitlich aufblühen können. Oder jetzt wir heute in Berlin sind vielleicht eher so eine Gegenbewegung gegen diesen traditionellen Ansatz. Wir betonen das selbst. So, es ist wichtig, dass wir uns selbst kennenlernen, dass wir uns selbst entfalten, dass wir unsere Einzigartigkeit sichtbar machen, dass wir es ausleben und zum Ausdruck bringen. Und auch das ist ja ein legitimes und gutes und wichtiges Anliegen. Und trotzdem kann das dann eben dabei doch immer wieder dazu kommen, dass wenn uns eben niemand reinreden darf, was wir jetzt zu tun haben, wie wir jetzt zu sein haben, dass dann doch auch immer wieder so eine Distanz zu anderen Menschen spürbar wird und wächst, ob wir es wollen oder nicht. Auch hier in der Beziehung zur Welt sind viele Menschen gerade aktiv, im Klimaschutz zum Beispiel. Auch das ist ein wichtiges, ein gutes Anliegen. Und trotzdem kann eben auch das dazu führen, wenn wir das so absolut setzen und uns hier voll einbringen, dass dann plötzlich in der Beziehung zu anderen Menschen irgendwie abgestuft werden, Menschen irgendwie, man so ein bisschen anfängt, auf sie runterzuschauen, einfach weil sie jetzt nicht so aktiv für dieses Thema sind oder weil sie nicht so da drin sind. Und dann wird es hier in der Beziehung schon wieder problematisch. Und zu guter Letzt, und der Punkt ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich dann nicht will, dass der dritte Punkt da so missverstanden wird, ist, dass es eben auch einen, ich sag mal, religiösen Lösungsansatz gibt. Also den Versuch, unsere Beziehung zu Gott irgendwie durch fromme Leistungen zu reparieren und wiederherzustellen. Ja, also so, wenn du dich genug irgendwie in der Gemeinde einbringst oder betest oder wie auch immer, so, dann gibt es vielleicht irgendwie eine Chance, dass das hier wieder geheilt wird, dass wir wieder zu Gott kommen können, dass wir ihn wieder so erleben können, wie wir uns das wünschen. Und auch hier gibt es die Gefahr, dass eigentlich alle anderen drei Bereiche so ein bisschen abgestuft werden, zurückgestuft werden, wenn wir uns nur so auf unsere fromme Leistung konzentrieren. Ja, dann kann es leicht passieren, ja, egal ob du jetzt irgendwie Selbstzweifel hast, ob du die Welt retten willst oder ob eine Freundschaft auseinanderfällt. Die Lösung ist einfach, du musst mehr beten und dann wird schon alles wieder gut. Aber so einfach ist es dann eben leider häufig doch nicht. Ja, es ist ja kein Automatismus. Sondern die Idee des Glaubens und des Evangeliums und dass wir dadurch aufblühen, ist vielmehr, dass wir von Gott beschenkt werden erstmal. Und zwar in all unseren Beziehungen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt und dem Leben im Überfluss. Und das Evangelium, was einfach so viel bedeutet wie eine gute Nachricht, gute Nachrichten, die gute Nachricht können wir festmachen, finden wir in der Geschichte von Jesus im Neuen Testament. Und in Jesus wurde Gott Mensch. Er geht also sozusagen den Weg umgekehrt hier, den wir gegangen sind. Und wie viel mehr Jesus wird, also wir wollten uns zu mehr machen, sind weniger geworden. Jesus macht sich freiwillig zu weniger und wird dadurch mehr. Und wie viel mehr, wie wertvoll Jesus für uns ist, lässt sich an drei Dingen festmachen. Ich würde auch sagen, an drei Feiertagen, nämlich Weihnachten, Karfreitag und Ostern, Ostersonntag. Und an Weihnachten feiern wir das, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und dass er uns damit das vorlebt, wie das Menschsein eigentlich gedacht war, wie das aussehen kann. Ja, Jesus lebt so eine intime, eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Und selbst als ihn die blanke Angst, der blanke Schrecken erfasst, weil es ans Sterben geht, verarbeitet er das noch im Gebet, im Zwiegespräch mit Gott und kommt an einen Punkt, wo er sagt, wenn es irgendeinen Weg gibt, das zu vermeiden, bitte, bitte lass es nicht passieren, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Ja, es ist so ein tiefes Vertrauen, so eine intime Beziehung da. Jesus verkörpert auch eine unantastbare Würde. Ja. Es kratzt ihn überhaupt nicht, Menschen, die dreckig, die ausgestoßen sind, anzufassen, seinen Jüngern den Dreck zwischen den Füßen rauszuwaschen. Trotz all dem behält er diese unantastbare Würde, strahlt sie aus. Jesus liebt andere Menschen, liebt seine Feinde. Er spricht den Soldaten, die ihn ans Kreuz nageln. Im Moment seines Sterbens, seines größten Schmerzes, spricht er ihnen Vergebung zu. Begegnet ihnen als Gegenüber, hat noch ein Herz für sie. Und selbst in der Beziehung zur Welt, zur Umwelt, zur Natur, kann Jesus einen stürmischen See, riesige Wellen, ja, damals so der Inbegriff für einen lebensfeindlichen Ort, kann er sie durch sein Wirken, durch sein Wort, durch sein Schaffen verwandeln in eine glasklare Oberfläche, in der sich die Sterne spiegeln und wo so ein Moment entsteht, wo man die Schönheit der Welt und Gottes spüren und genießen kann. Ja, was für ein Vertrauen in Gott, was für eine Würde, was für eine fantastische Beziehung zu anderen Menschen und was für eine Beziehung zur Welt. Was für ein Mensch ist dieser Jesus? Und dann kommt Karfreitag. Dann stirbt Jesus, dann stirbt dieser Mensch am Kreuz und trägt damit so die Konsequenzen, dass alles, was hier in Rot steht, trägt damit die Konsequenzen unserer Schuld, unseres wie Gott sein Wollens. So genau dieser Zerbruch, den wir heute immer wieder spüren in unserer Beziehung zu uns selbst, in unserer Beziehung zu anderen, in unserer Beziehung zu Welt und zu Gott. Genau dieser Zerbruch wird sichtbar an Jesus, als er am Kreuz hängt, als er stirbt, als er zerbricht. So Gott zerbricht an dem, was uns zerbricht. Er nimmt das alles lieber auf sich, als uns damit allein zu lassen. Oder es uns nochmal reinzudrücken, dass wir ja die Suppe selber auslöffeln müssen, die wir uns eingebrockt haben. Und damit ist dann als drittes der Weg frei für Ostersonntag, für neues Leben, für Leben im Überfluss. Ja, Jesus steht von den Toten auf und beginnt ein neues Leben. Und dieses neue Leben fließt dann auch so in unser Leben über und hat so einen heilsamen Effekt auf all diese Beziehungen. In Jesus begegnen und erleben wir erstmal Gott neu. Ja, zwar so, dass er uns so sehr liebt, dass er uns von sich aus nahe kommt, dass er uns sucht, dass er uns nachgeht, dass, wie so ein guter Hirte, der mit wilden Tieren kämpft, um seine Schafe zu beschützen. Das ist Gnade. Gott wird für uns greifbar als ein gnädiger Gott. Und damit wird so unsere Beziehung zu Gott auf eine ganz neue Basis gestellt. So all das, was uns Gott manchmal so fern, so weit weg erscheinen oder sich anfühlen lässt, all das, was wir denken, was wir vielleicht erstmal denken, auf die Reihe kriegen müssen oder spüren müssen oder tun müssen, um Gott zu begegnen, all das hat Jesus längst getan, gespürt, ist er gewesen, hat er auf die Reihe gebracht. sodass wir jetzt mit ihm zusammen vor Gott treten können, beten können und einfach sagen können, Papa. Dass wir Gott einfach wieder begegnen können und so nah und so intim sein können, wie das in einer gesunden Eltern-Kind-Beziehung ist. Die hatten wir auch nicht alle, aber so nah und so eng können wir wieder mit Gott sein. Das fließt auch über in unser Selbstverständnis. Und unser Selbstverständnis darf jetzt davon geprägt sein, dass wir geliebt sind. Dass wir als Menschen zwar darauf angewiesen sind, dass Jesus für uns sterben musste, dass das nötig war, dass er das gleichzeitig aber auch gerne für uns getan hat. Dass er uns so sehr liebt, dass er bereit war, sein Leben für uns herzugeben. Gnade Gottes fließt dann auch über in unsere Beziehung zu anderen Menschen. Und zwar können wir dann diese Liebe eben auch weitergeben. Ja? Alle anderen Menschen sind eben auch nicht nur offensichtlich verloren, wie wir auch mit ihren Meinungen, ihrem Lebensstil, ihren Fehlern und Macken und Kanten, sondern sie sind auch offensichtlich genauso von Gott geliebt wie wir. Und auch das schafft so eine Augenhöhe, das macht uns wieder zu Gegenübern und wir können uns wieder neu begegnen. Und zu guter Letzt erfährt dann auch unsere Beziehung zur Umwelt Heilung. Wir sind eingeladen dazu, wir sind berufen dazu, die Welt wieder neu zu gestalten, wieder neue Lebensräume, neue Freiräume, deswegen finde ich den Namen und den Raum hier auch so toll, wieder neue Freiräume zu gestalten, in denen Leben möglich ist. Wir sind eingeladen, das durch unser Arbeiten, unseren Umgang mit der Welt zu machen. Und dazu nur ein ganz kurzer Teaser, ein kurzes Zitat auf das, was uns dann in den kommenden Wochen noch erwartet, wenn wir so tiefer in diese einzelnen Beziehungen reingehen. Ein Zitat von Dorothy Sayers, einer Frau, die das, finde ich, wunderbar beschreibt, wie das aussehen kann, wenn wir wieder in unserer Arbeit aufblühen. Ich habe schon zu einem früheren Anlass einiges über das Thema Arbeit und Beruf gesagt. Was ich damit beabsichtigt habe, war eine umfassende Revolution in unserer gesamten Einstellung zur Arbeit. Ich habe vorgeschlagen, dass sie nicht als notwendige Plackerei betrachtet werden soll, die man erdulden muss, um dadurch Geld zu verdienen, sondern als eine Art zu leben, in der die menschliche Natur ihre gedachte Aufgabe findet, sich daran erfreut und sich so erfüllt zur Ehre Gottes. Dass sie vielmehr als eine kreative Aktivität gedacht ist, die in Angriff genommen wird wegen der Liebe zur Arbeit an sich. Und dass Menschen, die in Gottes Ebenbild gemacht wurden, Dinge tun sollen, wie Gott sie tut, um etwas gut zu tun, was es wert ist, getan zu werden. Stellt euch mal vor, das wäre das Gefühl, mit dem wir montags zur Arbeit radeln oder uns in die Vorlesung setzen oder das Frühstück unserer Kinder vom Küchenboden kratzen. Ich bin hier, um was gut zu tun, was es wert ist, getan zu werden. Ja, so kann sich das anfühlen, durch das Evangelium aufzublühen. Und da gehen wir dann in den kommenden Wochen in den einzelnen Bereichen noch viel mehr in die Tiefe. Ich will jetzt abschließend noch mal ganz kurz zu unserem Teenie vom Anfang zurückkommen, der oder die wahrscheinlich die ganze Zeit, während ich hier in mühsamer Handarbeit ein Schaubild erarbeitet habe, irgendwie vor einem Bildschirm gehangen wäre und auf die Frage, was bringt mir denn Gott, wenn mich die coolen Kids überhaupt gar nicht wahrnehmen? Ja, wie soll ich denn aufblühen, wenn das nicht passiert, was ich eigentlich mir wünsche? Zum Beispiel wird es deiner Seele unglaublich gut tun, das immer wieder zu hören, sei das in irgendwelchen Bibeltexten, sei das in einer Predigt oder sei das in so Gebetsmomenten. Es wird dir unglaublich gut tun, das immer wieder zu hören, du bist geliebt. Es kann so ein Selbstverständnis bei dir wachsen lassen, das eben nicht mehr abhängig ist davon, was andere Menschen über dich denken. Es hilft dir auch, Gott hilft auch, hinter die coole Fassade zu schauen, die du bei den anderen Kids vielleicht wahrnimmst. Sondern du nimmst sie plötzlich wahr als Menschen mit ihren ganz eigenen Kämpfen, inneren Kämpfen und als Menschen, die eben auch Liebe brauchen. Und bei denen es dann eben nicht mehr nur darum geht, was sie bei dir auslösen können, was für ein tolles Gefühl, dass du von ihnen wahrgenommen wirst, sondern du kannst lernen, sie tatsächlich auch zu lieben, ihnen was zu geben. Und in der Beziehung zur Welt, glaube ich, kann es auch möglich sein, dass du Begabungen entdeckst, dass du Talente entwickelst und auslebst, auf die du sonst nie gekommen wärst. Ja, Dinge, wie du nie über dich gedacht hättest, weil sich so dein Denken die ganze Zeit darum dreht, wie kann ich denn die Aufmerksamkeit der coolen Jungs erreichen? Ja, das so als 4 kurze Beispiele dafür, wie wir aufblühen können, was Gott uns in unserem alltäglichen Leben bringen kann. Und ich freue mich da so drauf, das in den kommenden Wochen noch zu vertiefen, da noch mehr reinzugehen, denn Beziehung zu anderen, Beziehung zur Welt, zu uns selbst, da sind ja alles noch so riesige Überschriften. Und da konkreter zu werden, darüber zu sprechen, das hoffentlich auch zu erleben, wie wir uns so langsam mehr und mehr entfalten. Wie wir aufblühen, wie sich vielleicht manche Verkrampfungen lösen und wie so Dinge, die wir nie verarbeitet haben, vielleicht anfangen zu heilen. Amen.